NDR Info. Echo des Tages.
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 31. Mai 2011 eine mit der Landesverfassung übereinstimmende Rechtslage herbeizuführen, spätestens bis zum 30. September 2012 ist eine Neuwahl herbeizuführen.
Schleswig-Holstein muss neu wählen. Das hat das Landesverfassungsgericht heute entschieden. Mehr dazu in diesem Echo des Tages. Die weiteren Themen: Empörung über Sarrazin. Die SPD will ihn rauswerfen. Die Bundesbank distanziert sich. Wie umgehen mit Sarrazin? Dazu auch der Kommentar. 10, 12 oder 20 Jahre. Die Bundesregierung ist weiter uneins über die Atomlaufzeiten. Kurskorrektur vor dem Parteitag. Die SPD will den Spitzensteuersatz anheben und Hoffnung für ein geschlossener Kumpel in Chile. Heute soll die Rettungsbohrung beginnen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Zunächst in den Norden. In Schleswig-Holstein regieren CDU und FDP mit einer hauchdünnen Mehrheit im Landtag. Diese Mehrheit von einer Stimme wird nicht gedeckt durch das Zweitstimmenergebnis der letzten Landtagswahl. Sie ergibt sich allein durch die Überhang- und Ausgleichsmandate, die nach einem komplizierten Verfahren vergeben oder im Falle einiger Ausgleichsmandate eben verweigert wurden. Mit diesem Wahlrecht, das das Zweitstimmenergebnis verzerrt, stimmt etwas nicht, fand die Opposition in Schleswig-Holstein und hat Klagen eingereicht. Heute hat das Landesverfassungsgericht darüber entschieden. Aus Schleswig, Konstantin Gill.
In Schleswig-Holstein wird mal wieder früher gewählt. Spätestens im September 2012 soll es nach dem Willen des Landesverfassungsgerichts soweit sein. Vorher muss das Wahlrecht neu geregelt werden. Denn aus Sicht der Richter ist die Verteilung von Überhang- und Ausgleichsmandaten ungerecht. Unmittelbare Konsequenzen für Landtag und Regierung hat das aber nicht. CDU und FDP geben sich deshalb gelassen. Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen.
Das Landesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Regierung, die derzeitige Regierung in Schleswig-Holstein, das derzeitige Parlament, ihre Existenzberechtigung so haben, so wie es jetzt ist. Und das ist gut so. Das Landesverfassungsgericht hat uns allerdings auch einige Aufgaben gegeben. Diese Aufgaben werden wir erledigen können, nämlich das Wahlgesetz so zu ändern, dass wir möglichst nahe an einer Zahl der Abgeordneten bei 69 bleiben. Und auch die Aufgabe gegeben, uns auferlegt, bis Ende September 2012 einen neuen Landtag zu wählen. Auch das ist machbar.
Carstensen sagte, das wichtigste Ziel der Landesregierung, die Sanierung des Haushalts, bleibe bestehen. Dieser Verantwortung werde er sich weiter stellen. Geklagt hatten Grüne und die dänische Minderheitenpartei SSW. Sie sehen sich nach dem Urteil bestätigt. Grünen-Landeschefin Eka von Kalben.
Ich bin der Meinung, dass Neuwahlen in 2012 fürs Land nicht gut sind. Es muss viel schneller neu gewählt werden. Das neue Wahlgesetz soll bis jetzt bis 31. Mai 2011 fertig sein. Das ist sehr erfreulich. Und danach sollte es meines Erachtens sofort Neuwahlen geben.
CDU und FDP hatten ohnehin beschlossen, das interpretationsfähige Wahlrecht in dieser Legislaturperiode zu ändern. Jetzt haben sie dafür weniger Zeit. Es hätte aber auch viel schlimmer kommen können für Schwarz-Gelb. Die Linke hatte gegen die Auslegung des Wahlrechts geklagt. Hätten die Richter dieser Klage stattgegeben, wäre die Sitzverteilung sofort geändert worden. CDU und FDP hätten dann ihre hauchdünne Einstimmenmehrheit verloren. Die Wahlbeschwerde wurde allerdings abgewiesen. Linken-Landeschefin Cornelia Möhring kann die Entscheidung des Gerichts nicht nachvollziehen.
So als Nicht-Juristin mutet es natürlich trotzdem merkwürdig an, dass der Landtag einfach nicht nach dem Wählerwillen zusammengesetzt ist und immer noch eine falsche Mehrheit abbildet und das noch bis September 2012. Aber ich denke mal, jetzt muss alles dafür getan werden, damit dann bei der nächsten Wahl auch der Wählerwille entsprechend abgebildet wird in unserem Parlament.
Zur Frage, wer im Jahr 2012 als Spitzenkandidat antreten wird, wollten sich weder CDU-Fraktionschef Christian von Bötticher noch SPD-Partei- und Fraktionschef Ralf Stegner äußern. Dass Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen bei einer Neuwahl nicht noch einmal für die CDU antritt, gilt aber schon als sicher.
Ausschließlich war das Konstantin Gill. Mit seinen Thesen über den fehlenden Integrationswillen von Muslimen in Deutschland hat Thilo Sarrazin eine Welle der Empörung ausgelöst, was ihn nicht daran hinderte, am Wochenende noch einmal nachzulegen. Im Interview schwadronierte der Bundesbanker über genetische Identitäten und die Juden, die alle ein bestimmtes Gen teilten. Seinen Kritikern ist nun endgültig der Geduldsfaden gerissen. Die SPD will Sarrazin rauswerfen und auch die Bundesbank, die ihn nicht rauswerfen kann, geht deutlich auf Distanz. Sarrazin selbst hat heute erstmal sein Buch vorgestellt. Aus Berlin Jochen Zierhut.
Drinnen drängen sich rund 300 Journalisten um Thilo Sarrazin, draußen Polizeischutz. Rund 100 Demonstranten aus Gewerkschaften, SPD, Grünen, Linken fordern auf Transparenten: Stopp den Rechtspopulismus. Andere sagen: geistiger Brandstifter. Vor allem diese These ist es, mit der Sarrazin provoziert. Dass Deutschland verdumme, vor allem weil sich muslimische Unterschichten stärker vermehrten als intelligente Deutsche und dass die meisten Muslime angeblich nicht integriert werden wollen. Diese Demonstrantin und ehemalige Lehrerin ist empört.
Solche Äußerungen finde ich katastrophal, weil er die Probleme einfach reduziert auf Gene und auf die Religion. Man kann durch Erziehung und Bildung frühzeitig viel, viel verändern. Und das ist in Deutschland und in Berlin auch lange, lange Zeit ausgeblieben.
Drinnen im Saal gibt sich Sarrazin als Mahner und tut so, als ob nur er Probleme anspreche. Sagt, Bildung könne die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur nur schwer auffangen. Erwähnt keine Erfolge der Integration. Er erklärt oft umständlich Statistiken, spricht vom Geburtenrückgang der Deutschen, sagt nicht Menschen mit deutschem Blut, meint aber wohl sowas Ähnliches.
Nach einer mehr als 1000-jährigen Geschichte ist das deutsche Volk rein quantitativ auf dem Weg, sich selbst abzuwickeln.
Im Raum schwebt also das Thema der sogenannten Überfremdung. Nur die Rechtsextremen applaudieren Sarrazin, der mit denen aber nichts zu tun haben will. Die Front der Kritiker ist breit. Von Bundeskanzlerin Merkel, die Sarrazins Thesen als inakzeptabel bezeichnet, weil der die Gesellschaft spalte, bis hin zum grünen Daniel Cohn-Bendit, der Sarrazin schlicht als paranoid und irre tituliert. FDP-Generalsekretär Christian Lindner kritisiert scharf den unverantwortlichen Biologismus Sarrazins. Man müsse jedoch Brücken bauen, sagt Lindner, gerade weil wir in den nächsten Jahrzehnten vor schwierigen gesellschaftlichen Spannungen stehen würden.
Brauchen wir eine politische Sprache, die auch Gemeinsamkeiten zeigt, die es erlaubt, dass wir eine neue deutsche Identität in einer bunter gewordenen Gesellschaft entwickeln.
Das SPD-Präsidium in Berlin hat heute ein Parteiordnungsverfahren vorgeschlagen. Das Mitglied Sarrazin soll also ausgeschlossen werden. Der aber selbst behauptet, kein Rassist zu sein und will in der SPD bleiben.
Ich bin in einer Volkspartei, ich werde in dieser Volkspartei bleiben, auch deshalb, weil diese Fragen in die großen Volksparteien gehören, wo sie diskutiert und mit anderen Fragen abgewogen werden müssen.
Sarrazin reklamiert für sich das Recht auf freie Meinungsäußerung und betont, er habe als Bundesbankvorstand, Zitat, keine dienstlichen Obliegenheiten verletzt. Er kontert spitz die Tatsache, dass Bundeskanzlerin Merkel gestern indirekt die Bundesbank zum Handeln im Fall Sarrazin aufgefordert hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Merkel das Zeitbudget hat, das sie schon meine 464 Seiten gelesen hat. Und darum verbietet sich hier Kommentar einzelner Wertungen.
Die Bundesbank hat sich unterdessen von seinem Vorstandsmitglied distanziert. Die Äußerungen Sarrazins würden der Bank schweren Schaden zufügen, teilte die Spitze des staatlichen Instituts nach einer außerordentlichen Sitzung mit. Auf einen Abwahlantrag wurde demnach jedoch verzichtet. Man wolle nach einem Gespräch mit Thilo Sarrazin, wie es hieß, zeitnah über das weitere Vorgehen entscheiden.
Aus Berlin berichtete Jochen Zierhut. Die SPD will Sarrazin rauswerfen, die Bundesbank wartet noch ab, aber eines ist Sarrazin auch heute wieder gelungen. Die Republik redet über ihn. Ist Sarrazin, wie er das sieht, nur einer, der unbequeme Wahrheiten ausspricht? Oder ist er ein Demagoge, der zündelt und den Brand ordentlich anfacht, weil er an Problemlösungen kein Interesse hat? Wie umgehen mit Sarrazin? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Herzlichen Glückwunsch, Thilo Sarrazin. Die deutsche Empörungsmaschinerie ist erwartungsgemäß angelaufen, das notwendige Empörungsbesteck ausgepackt und wer es schafft, das wie heute in Berlin zu einer Buchpräsentation im Haus der Bundespressekonferenz Bereitschaftspolizei anrücken muss, um Saal und Sarrazin zu schützen, der lebt ganz sicher nach dem alten Landsknecht-Motto viel Feind, viel Ehr. Wobei die Sache mit der Ehre für diesen Thilo Sarrazin noch nicht geklärt ist. Viel Feind jedenfalls hat er gewiss, viel Ehr wird er nicht bekommen. Dass die SPD sich heute ins parteipolitisch unabwendbar Scheinende fügte, ein Ordnungsverfahren gegen die Krawallschachtel Sarrazin einleitet, den Mann schlicht loswerden will, legitim. Klug aber ist es nicht. Denn schon melden sich die zu Wort, die jetzt scheinbar bestätigt von Zensur, von der Mundtotmachung eines Unbequemen faseln. Nichts davon trifft zu, aber der Anschein, dieser Sarrazin, der Überbringer angeblich unbequemer Wahrheiten, werde von denen, die er selbst als Gutmenschen denunziert, jetzt geopfert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, der Anschein wird bleiben. Warum schafft es dieses Land, das sich laut Sarrazin ja selbst abschafft, nicht ein einziges Mal gelassen zu reagieren, statt über all die Stöckchen zu springen, die dieser Thilo Sarrazin so provozierend in die deutsche Landschaft hält? jüdische Gene, Minderbegabung erblich belasteter Gruppen, dazu eine Prise Existenzangst der deutschen Nation, die dümmer und weniger deutsch werde, und fertig ist der Sprengsatz dieses Thilo Sarrazin, der als mahnender Biedermann daherkommt, aber die Lunte als Brandstifter selbst entzündet. Die SPD hat diesen so verzweifelt um Aufmerksamkeit buhlenden, offenbar beschäftigungslosen Bundesbanker ohne Not größer und wichtiger scheinen lassen, als er ist. Die Kanzlerin übrigens ist genauso in die Falle getappt. Ein kurzes "Jeder ist für die Dummheiten, die er veröffentlicht, selbst verantwortlich" hätte es doch getan. Dass die Bundesbank Sarrazin jetzt vermutlich demnächst auch noch seinen Stuhl vor die Tür stellen will, macht die Sache unter dem Gesichtspunkt verkaufsfördernder Krawall nicht eben besser. Jetzt nämlich ist aus dem Unsinn eine Affäre geworden und aus einem Buch ein vermutlicher Bestseller. Ein Buch, das ohne die klebrige Zutat latent schlummernde Ressentiments zu bedienen, eigentlich ein Fall für die Grabbelkiste geworden wäre, schwer verdaulich, schwer verkäuflich. Darum übrigens geht's dem gelernten Volkswirt nicht zuletzt, ums Verkaufen. Nicht nur loben, sagte er heute allen, die über sein Buch reden, kaufen. Das nämlich sei die Sache. Schöner hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Wir Gutmenschen, die wir uns jetzt immer weiter empören, sollten darüber einen Moment nachdenken und dann den Fall Sarrazin, nicht aber die wichtigen Themen Migration und Integration, zu den Akten legen. Da gehört Thilo Sarrazin nämlich hin, ins Archiv, Abteilung Unsinn.
Georg Schwarte kommentierte im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. 8 Jahre, 10 Jahre, 15 oder doch besser 20 Jahre. Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin hat in den letzten Wochen heftig über längere Laufzeiten für Kernkraftwerke debattiert, immer neue Jahreszahlen gehandelt, wobei man voraussetzte, dass die Bundesregierung über diese heikle Frage allein, das heißt ohne Beteiligung der Länder, entscheiden darf, was wiederum stark umstritten ist. Immerhin sah es so aus, als habe die Kanzlerin jetzt einen Pflock eingeschlagen. 10 bis 15 Jahre halte sie für angemessen, hat Angela Merkel gestern gesagt, aber heute dann klargestellt, entschieden sei noch gar nichts. Den Stand der Debatte fasst Arne Meyer zusammen.
Manchmal sind es die kleinen Zeichen und Zufälle, die es einem Politiker einfacher machen bei der Erklärung, was er eigentlich sagen will. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle hat gerade damit begonnen, das Gutachten über Deutschlands zukünftige Energieversorgung vorzustellen. Da geht plötzlich das Licht aus.
Was hat denn hier wer abgeschaltet? Das zeigt, wie wichtig unser Energiekonzept ist. Hat irgendeiner den Stecker rausgezogen?
Zappenduster, genau das könnte Deutschland drohen, wenn der komplette Umstieg in die erneuerbare Energie zu schnell und der Ausstieg aus der Atomenergie zu hastig erfolgt. Das ist eine der Botschaften von Brüderle und Umweltminister Norbert Röttgen heute in Berlin. Obwohl es, so drückt sich Röttgen aus, mit Blick auf die politischen Folgen möglicherweise unterschiedliche Akzentsetzung bei der Politiker geben wird, so ziehen sie daraus im Grundsatz ähnliche Schlüsse. Und die sehen, so der FDP-Politiker Brüderle, so aus.
Die wesentliche Botschaft ist: Wir sind mit dem Koalitionsvertrag auf dem richtigen Kurs. Der Weg in das regenerative Zeitalter ist möglich und gangbar.
Und auf diesem Weg wird die Kernenergie eine wichtige Rolle als Brückentechnologie spielen. Das betonten beide Politiker. Unklar ist noch, welche Laufzeitverlängerung für die deutschen Meiler die schwarz-gelbe Koalition am Ende festschreiben will. Während der Kanzlerin 10 bis 15 zusätzliche Jahre vorschweben, haben sich offenbar weder Brüderle noch Röttgen festgelegt. Laut Gutachten würden sich unter anderem aus ökologischer und volkswirtschaftlicher Sicht bei einem Zeitkorridor von 12 bis 20 Jahren die größten Vorteile ergeben. Norbert Röttgen betont trotzdem:
In welcher genauen Zahl, das werden wir dann noch erörtern. Aber ich glaube, die Grundvorstellung ist vorhanden und bei uns beiden gemeinsam.
Eine Dissens zwischen beiden gibt es allerdings noch mit Blick auf die preislichen Folgen einer möglichen Laufzeitverlängerung. Während der Bundesumweltminister sie für marginal hält, betont Brüderle die im Gutachten, je nach Verlängerungsszenario, zu erwartenden Preisvorteile in Höhe von bis zu 30%. Welche Zahl am Ende herauskommt, wird nun wohl doch erst Ende September feststehen. Am 28. legt die Bundesregierung ihr Energiekonzept vor, indem sie die zukünftige Energieversorgung Deutschlands bis 2050 skizzieren will. Dass die schwarz-gelbe Koalition dabei zu einem großen Teil auf Atomkraft setzen will, ruft bei der Opposition Kritik hervor. Grünen-Fraktionschef Trittin spricht deshalb von einem Gefälligkeitsgutachten der drei Wirtschaftsforschungsinstitute. Sigmar Gabriel machte heute eine für ihn seltene Erfahrung. Dem SPD-Politiker fehlten die Worte.
Ich weiß auch nicht so richtig, was einem noch an Beschreibungen dazu einfallen soll, was die Bundesregierung da sozusagen versucht, der Öffentlichkeit vorzustellen.
Verlässliche Energiepolitik sehe anders aus, so Gabriel weiter. Noch drastischer drückt sich Gesine Lötsch aus, die Chefin der Partei Die Linke.
Ich befürchte, Die Bundesregierung muss erst ein deutsches Tschernobyl erleben, bevor sie sich von ihren Atomträumen trennt.
Sollte die Bundesregierung das Thema Laufzeitverlängerung durchsetzen wollen, zum Beispiel am Bundesrat vorbei, droht weiterer Ärger mit der Opposition. Gabriel und die Grünen, aber auch neun Umweltminister aus den Bundesländern haben angekündigt, in diesem Fall beim Bundesverfassungsgericht Klage einzureichen.
Als die SPD regierte, zusammen mit den Grünen, hat sie den Spitzensteuersatz gesenkt. Von damals 50% auf 42%. Doch die Jahre in der Opposition haben die Haltung der Partei offenbar verändert. Die SPD will jetzt wieder einen höheren Spitzensteuersatz von 49%. Die Reichen sollen stärker zur Kasse gebeten und Geringverdiener entlastet werden. So steht es im Leiteintrag für den Parteitag Ende September. Dietmar Riemer berichtet.
Die SPD will den Spitzensteuersatz erhöhen, die private Vermögenssteuer wieder einführen und die Abgeltungssteuer auf private Kapitaleinkünfte anheben. Das hat heute das SPD-Präsidium beschlossen. SPD-Chef Gabriel wies allerdings darauf hin, dass der Spitzensteuersatz dann erst ab einer Einkommensgrenze für Ledige bei 100.000 Euro jährlich greifen solle und bei Verheirateten ab 200.000 Euro jährlich.
Für diese oberen Einkommensgruppen soll er dann auf 49% angehoben werden. Das sind immer noch 4% weniger als zu Regierungszeiten der CDU. Wir brauchen mehr Mittel für das Bildungssystem und wir müssen diejenigen belasten, die ja in Deutschland auch durch das Bildungssystem zu wohlhabenden Menschen geworden sind. Warum sollen die ihrem Land jetzt nicht helfen?
Begründete Gabriel die SPD-Pläne im Deutschlandfunk. Zustimmung zum Steuerkonzept der Sozialdemokraten kam von der Vorsitzenden der Linkspartei Lötsch.
Ich sage ganz deutlich, dass wir den Kurswechsel der SPD in der Steuerpolitik für richtig halten. Genauso wie bei den Diskussionen um die Rente ab 67 haben wir den Eindruck, dass die SPD beginnt, aus den Fehlern ihrer Regierungszeit zu lernen und dass sie sich in Positionen wie Rente, Steuern auf die Linke zubewegt.
CDU-Generalsekretär Gröhe bezeichnete die SPD-Steuerpläne als Rolle rückwärts und Griff in die steuerpolitische Mottenkiste. Wer den Bürgern jetzt zusätzlich tiefer in die Tasche greifen wolle, gefährde den wirtschaftlichen Aufschwung.
In Deutschland gibt es zu wenig Organspender. Schwerstkranke warten oft vergeblich auf Ersatz. Seit SPD-Fraktionschef Steinmeier seiner Frau eine Niere gespendet hat, ist die Debatte darüber wieder aufgeflammt. Und wieder gibt es Forderungen, mehr Organe durch eine Änderung der Rechtsgrundlage zu beschaffen. Widerspruchslösung statt Einverständniserklärung, das ist der Kern der Debatte. Aus Berlin Peter Mücke.
In Deutschland gilt eine erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, eine Organentnahme ist nur möglich, wenn der Patient zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder die Angehörigen nachträglich zustimmen. In vielen europäischen Ländern gibt es eine Widerspruchsregelung. Danach ist jeder ein Organspender, es sei denn, er hat das zu Lebzeiten ausdrücklich verneint. Eine solche rechtliche Neuregelung fordert der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Und auch Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger kann sich eine Debatte zu dem Thema vorstellen. Skeptisch ist dagegen Gesundheitsminister Rösler und auch CDU-Fachpolitiker Spahn äußert sich zurückhaltend. Der Vizepräsident der Bundesärztekammer Montgomery äußerte deutliche Vorbehalte gegen eine Gesetzesänderung. Jeder Mensch habe das Recht, sich mit seinem Lebensende nicht zu befassen. Schon die Debatte verstärke das Misstrauen der Bürger gegen die Transplantationsmedizin. Auch die Deutsche Stiftung für Organtransplantation warnte vor einer Verunsicherung der Bürger. Nach Angaben der Organisation warten in Deutschland derzeit 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan, die meisten auf eine Niere. Weil die Wartezeiten so lang sind, sterben im Jahr 1.000 Patienten. In Deutschland kommen nach Statistiken des Europarats 15 Organspender auf 1 Million Einwohner. Das ist knapp unter EU-Durchschnitt. Spitzenreiter ist Spanien mit 34 Spendern pro 1 Million Einwohner. Dort gilt die Widerspruchslösung.
Auf Schloss Biberich in Wiesbaden wird zur Stunde Roland Koch verabschiedet. Etliche Prominente sind geladen, darunter Altkanzler Helmut Kohl und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bevor morgen der Hessische Landtag Volker Bouffier zu seinem Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten wählt, sollen heute Kochs Leistungen noch einmal ausgiebig gewürdigt werden. Der CDU-Politiker hat immer schon polarisiert, aber, und das räumen auch seine Kritiker ein, er ist ein politisches Schwergewicht. Auch in der Bundespolitik hat er immer wieder Akzente gesetzt. Christopher Plass mit einem Rückblick.
Mit dem Aufstand gegen die von Rot-Grün geplante doppelte Staatsbürgerschaft begann sein Aufstieg. Auch und gerade in der Finanz- und Steuerpolitik schaltete sich Koch auch in bundespolitische Debatten ein, mal mehr, mal weniger laut. Besonders laut wurde er 2002, als Rot-Grün im Bundesrat ein Zuwanderungsgesetz durchzusetzen versuchte, Brandenburg gegen die Spielregeln verstieß und Berlins Bürgermeister Wowereit dies unterstützte. Koch tobte damals in der sonst so vornehm stillen Kammer, was ihn und andere heute schmunzeln lässt.
Er ist für meine Art, politisch zu diskutieren, manchmal etwas leise gewesen. In meinem Einzelfall, Herr Kollege Wowereit, habe ich versucht, das ein wenig zu verändern. Aber
meist war der stille Koch gefragt, vor allem im vertraulichen Vermittlungsausschuss. Fast sprichwörtlich auch der Versuch, gemeinsam mit SPD-Mann Peer Steinbrück ab 2003 den Subventionsabbau gemeinschaftlich voranzutreiben.
Ja, es ist keine heimliche große Koalition, wie manche Mini-Strategospieler glauben, dass das sei.
Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Koch hinter verschlossenen Türen manchen Strauß gefochten. In der Öffentlichkeit hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende, aber für viele überraschend, sehr loyal hinter Merkel gestellt, vor allem wenn sie unter Druck war. Koch spielte in der Bundespartei gleich mehrere Rollen. Man witterte in ihm das konservative Gewissen, den wirtschaftspolitischen Sachverstand und letztlich einen der wenigen, die Merkel wirklich fürchten musste. Damit konnte er bestens leben. Auch darum hat er sich nie nach einem Ministerposten in Berlin verzehrt. Koch sah sich außen viel schlagkräftiger. Ganz außen, in der weiten Welt, hat Roland Koch in den letzten Jahren ganz neue Möglichkeiten gesehen, zuletzt in Asien auf einer Werbetour für Hessen. Koch, einer, der sich in sehr gutem Englisch mit Lust in der sich globalisierenden Welt tummelt, Banker und Börsengurus als Gesprächspartner auf Augenhöhe. Und Kinder in Südasien, wo Hessen unter Kochs Leitung nach dem Tsunami half. Dort hatten sie artig sogar seinen Namen auswendig gelernt.
Roland Koch. Okay? Tolle? Roland Koch.
Roland Koch und die Bundespolitik. Ein Rückblick war das von Christopher Plass im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Durch die Ukraine fließt russisches Gas Richtung Westen. Schon deswegen ist das Land wichtig für die Europäische Union, auch für Deutschland. Doch seit Viktor Janukowitsch im Februar Präsident wurde, wird die Kritik lauter. Menschenrechtler beklagen autoritäre Tendenzen. Außerdem orientiert sich Kiew jetzt deutlich stärker Richtung Moskau. Wie hält es die Ukraine mit dem Westen? Das ist eine der Fragen, über die Janukowitsch heute mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen hat, bei seinem Antrittsbesuch in Berlin. Anja Günther berichtet.
Wenn die Kanzlerin davon spricht, dass Deutschland seine Beziehungen zu der Ukraine intensivieren will, dann meint sie damit vor allem die wirtschaftliche Kooperation in Sachen Energie. Der Großteil der russischen Gaslieferungen nach Deutschland fließt durch Pipelines in der Ukraine. In der Vergangenheit hatte Russland die Lieferungen zeitweise gestoppt, wegen Streitigkeiten mit der Regierung in Kiew. Der Gasmarkt in der früheren Sowjetrepublik soll nun restrukturiert werden und Deutschland dabei eine zentrale Rolle spielen. Wie genau soll auf einem deutsch-ukrainischen Rohstoffforum im Herbst besprochen werden? Merkel sieht die Ukraine ganz generell in einer Vermittlerposition.
Wenn wir über die Energiekooperation zum Beispiel sprechen, dann sehen wir doch, dass es nicht geht, Ukraine mit Europa gegen Russland, sondern dass es um die Frage geht, Russland, Ukraine und die Europäische Union. Wie können wir Spannungen abbauen? Und da glaube ich, kann die Ukraine eine sehr hilfreiche Rolle spielen.
Der ukrainische Präsident Janukowitsch betonte, sein Land werde ein zuverlässiger Partner sein. Für Russland als Gaslieferant und für Europa als Endabnehmer. Die Ukraine strebt langfristig eine EU-Mitgliedschaft an. Ein geplantes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union soll das Land zunächst stärker an die EU binden. Janukowitsch versprach auch, den Demokratisierungsprozess in der Ukraine voranzutreiben. Merkel hatte beim Treffen mit dem Präsidenten das Thema Pressefreiheit kritisch angesprochen.
In Belgien kann man wohl mit Fug und Recht von einer Staatskrise reden. Seit 2,5 Monaten versucht das Land, sich eine neue Regierung zu geben. Aber die beteiligten Politiker und ihre Parteien haben sich hoffnungslos verhakt. Im Hintergrund steht wieder mal der alte Streit zwischen Flamen und Wallonen. Aus Brüssel, Christoph Brüssel.
Elio Di Rupo sprach Niederländisch, als er sich nach einem chaotischen Wochenende an die Presse wandte. Nur aus seiner Verpflichtung für Belgien heraus habe er sich bereit erklärt, seinen Auftrag fortzusetzen.
Uit Staatssinn heb ik nog een keer aanvaard om mijn opdracht voor te zetten.
Denn eigentlich wollte Di Rupo hinschmeißen. Der französischsprachige Sozialist war beauftragt worden, eine Regierungskoalition zu finden. Das war vor fast 10 Wochen nach der Wahl. Doch am Wochenende zeichnete sich ab, ein Kompromiss zwischen Sozialisten, Grünen, Christdemokraten und flämischen Nationalisten ist nicht in Sicht. Doch der König drängte Di Rupo weiterzumachen. In Brüssel warnte die RuPo davor, dass Belgien im Chaos versinke. Er appellierte an die verschiedenen Parteien, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und aufeinander zuzugehen. Im Zentrum des Streits stehen drei Punkte: die Sonderrechte französischsprachiger Belgier im flämischen Umland von Brüssel, Hilfszahlungen für die klamme Hauptstadt und der Finanzausgleich zwischen Norden und Süden, zwischen Wallonen und Flamen. Flämische Nationalisten kritisieren seit Jahren, dass sie Milliarden für den armen Süden aufbringen müssen. Die RuPo stellte heute jedoch klar:
Als de doelstelling van sommigen.
Wenn das Ergebnis der Gespräche dazu führt, dass Teile des Landes verarmen, dann sind die Verhandlungen gescheitert. Das war die RuPos Nachricht an die flämischen Nationalisten der NVA. Die Partei hat bei den Wahlen im Juni ein Rekordergebnis erzielt. Und nach die RuPos Aussagen war es die NVA, die die bisherigen Vorschläge ablehnte und mehr konkrete und vor allem schriftliche Zusagen für eine Finanzreform verlangt.
Aus Brüssel berichtete Christoph Brüssel. Möglicherweise bis Weihnachten müssen die 33 Kumpel in Chile auf ihre Rettung warten. In 700 Metern Tiefe sind sie eingeschlossen in einem gerade mal 40 Quadratmeter großen Sicherheitsraum. Heute ist für die Bergleute ein wichtiger Tag. Endlich nämlich soll damit begonnen werden, einen Rettungsschacht zu bohren, durch den sie ans Tageslicht zurückgeholt werden könnten. Aus Buenos Aires, Julio Secador.
An der Unglücksmine San José in der chilenischen Atacama-Wüste herrschte am Morgen dichter Nebel. Noch immer montieren die Rettungskräfte das Bohrwerk. Die letzten Teile kamen erst spät nachts aus Deutschland an. Derzeit ist unklar, ob der Zeitplan, heute mit der vielleicht entscheidenden Bohrung zu beginnen, eingehalten werden kann. Die 33 verschütterten Bergleute wurden angewiesen, im Laufe der Wochen selbst an ihrer Rettung mitzuarbeiten. Sie sollen mithelfen, das Geröll, das sich durch die Bohrung und die Erschütterungen löst, aus dem Weg zu räumen. Die Ingenieure an der Unglücksstelle diskutieren daneben einen Plan B. Dabei soll einer der drei Versorgungsschächte erst ab einer Tiefe von 300 Metern erweitert werden. Ab dieser Tiefe nach oben sind die Stollen noch weitgehend intakt. Die dazu notwendige Maschine trifft aber erst in der kommenden Woche an der Mine ein. Die Menschen in Chile fiebern unterdessen mit den Eingeschlossenen mit. Überall in dem Andenstaat hängen Fahnen aus den Häusern. Durchhalteparolen stehen an Häuserwänden. Ein ganzes Land hat sich mit den verschütteten Minenarbeitern solidarisiert.
Ein Amokläufer hat heute in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ein furchtbares Blutbad angerichtet. Mit einem Maschinengewehr und zwei Pistolen schoss der Mann um sich. 8 Menschen wurden getötet, darunter eine ganze Familie. Christina Jansen berichtet.
Am Mittag meldete sich ein Augenzeuge im Internet zu Wort. Ich war mit meinem kleinen Sohn beim Arzt. Wir hatten gerade das Gebäude verlassen und waren mit dem Auto losgefahren, als plötzlich diese Schießerei losging. Die Fensterscheiben meines Autos sind zerborsten. Wir sind ausgestiegen und nur noch gerannt und haben uns in einem Haus versteckt. Diese Schießerei hat gar nicht mehr aufgehört. 15 Minuten ging das. Es war schrecklich. Gegen 10 Uhr am Morgen erschoss der Amokläufer in einer Plattenbauwohnung außerhalb des historischen Zentrums von Bratislava eine ganze Familie. 4 Frauen und 2 Männer. Dann stürmte er mit einer Maschinenpistole und 2 Gewehren bewaffnet aus dem Haus. Der Täter hat sich einige Meter vom Hauseingang entfernt und systematisch auf alles geschossen, was sich bewegt, so Polizeipräsident Jaroslav Spischiak. Die Polizisten haben ihn dann umringt und seine Flucht verhindert. Als die Polizisten den 50-jährigen Täter in einem Hauseingang in die Ecke gedrängt hatten, erschoss er sich selbst. 14 Passanten hatte er zuvor verletzt. Sie mussten in die umliegenden Kliniken gebracht werden. Der slowakische Innenminister Daniel Lipschitz, der den Tatort am Nachmittag besuchte, forderte in einer ersten Reaktion mehr Polizeipräsenz in Problemvierteln. Wir müssen uns auf die Zentren der Kriminalität konzentrieren und dort hart und kompromisslos durchgreifen. Sonst sind dort Leben und Gesundheit unschuldiger Menschen in Gefahr. Zu den Hintergründen des heutigen Amoklaufs machte die Polizei keine Angaben. Der Stadtteil blieb mehrere Stunden lang abgeriegelt, weil zunächst unklar war, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Die Bewohner wurden über Lautsprecher aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.
Soweit der Bericht von Christina Jansen und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen im Internet unter ndrinfo.de oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.